Deutschlandfunk, das war der Tag.
Heute mit Josephine Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Die Politik setzt auf Impfungen für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren. Am Abend haben Bund und Länder sich auf ein umfassendes Impfangebot geeinigt, während die Ständige Impfkommission weiter keine Empfehlung für diese Altersgruppe geben will. Was bedeutet das? Das vertiefen wir gleich unter anderem im Interview mit dem Infektiologen Leif-Erik Sander. Außerdem ist die Hochwasserkatastrophe Thema bei uns. Die Staatsanwaltschaft in Koblenz prüft Ermittlungen dazu, ob notwendige Warnungen oder Maßnahmen zu spät kamen. Und wir schauen nach Südeuropa, wo verheerende Waldbrände wüten. Zum Ende der Sendung dann ausführliche Informationen zum heutigen Olympiatag. Für junge Menschen zwischen 12 und 16 Jahren und für ihre Eltern ist es zurzeit wahrscheinlich keine leichte Entscheidung, ob die Kinder geimpft werden sollen, denn die Signale sind unterschiedlich. Die Politik will angesichts der schleppenden Impfkampagne und vor allem, weil jetzt nach und nach die Schule wieder anfängt, dass Kinder ab 12 Jahren geimpft werden. Heute haben Bund und Länder ein breites Impfangebot für diese Altersgruppe beschlossen. In anderen Ländern, zum Beispiel in den USA, da wurden auch schon Millionen Kinder geimpft, aber die ständige Impfkommission in Deutschland will weiterhin keine Empfehlung geben und sie kritisiert auch, dass da politischer Druck auf sie ausgeübt werde. Die Debatte und die heutige Entscheidung von Bund und Ländern schildert Volker Findhammer.
Auch wenn die STIKO bisher keine allgemeine Empfehlung zur Impfung von 12- bis 17-Jährigen gibt, weist sie ausdrücklich darauf hin, dass nach ärztlicher Aufklärung und bei individuellem Wunsch und Risikoakzeptanz des Kindes oder der Jugendlichen bzw. der Sorgeberechtigten eine Impfung möglich ist. Und vor diesem Hintergrund hatte die Gesundheitsministerkonferenz bereits am 6. Mai beschlossen, allen Kindern und Jugendlichen bis Ende August ein entsprechendes Impfangebot machen zu wollen. Der August ist verstrichen, aber nach dem neuen Beschluss wollen alle Länder Impfungen für 12- bis 17-Jährige in den Impfzentren anbieten.
Wir glauben auch nicht, dass es in einem Gegensatz zur Ständigen Impfkommission steht, die ja zwar eine Empfehlung noch nicht abgegeben hat, beziehungsweise nur für einen engen Kreis, aber immer gesagt hat, dass eine Impfung auch für diesen Personenkreis möglich ist. Insofern haben wir jetzt nochmal klargestellt, dass wir das für wichtig und richtig halten, gut vorbereitet in den Herbst auch zu gehen mit diesem Impfangebot,
sagte Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holleczek als Vorsitzender der Konferenz der Gesundheitsminister. Auch Kinder und Hausärzte sollen die Impfungen vornehmen können. Die soll maßgeblich für einen sicheren Start in den Lehr- und Lernbetrieb nach den Sommerferien sorgen. So lautet das wesentliche Ziel der Aktion. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ließ schriftlich erklären, man halte das Versprechen, jeder, der wolle, könne im Sommer geimpft werden. Man habe genügend Impfstoff für alle Altersgruppen. Und es sei gut, dass die Länder auch dieser Altersgruppe möglichst niedrigschwellig ein Impfangebot machen wollen. Auch ein Angebot für Auffrischungsimpfungen soll es dem Beschluss zufolge geben, zumal erste Studienergebnisse darauf hinweisen, dass es bei bestimmten Personengruppen vermehrt zu einer reduzierten oder schnell nachlassenden Immunantwort nach einer vollständigen Covid-19-Impfung kommen kann. Vor diesem Hintergrund wollen die Länder jetzt ab September mit mobilen Teams vulnerablen Gruppen eine Auffrischungsimpfung anbieten, sofern die Zweitimpfung mehr als 6 Monate zurückliegt.
Wir glauben, dass es im Sinne der gesundheitlichen Vorsorge, und darauf liegt jetzt auch der Schwerpunkt, sinnvoll und richtig. Wir haben gesehen, dass gerade in den Alten- und Pflegeheimen in den ersten Wellen die Ausbrüche verheerend waren. Wir sehr viele Neuinfektionen hatten, aber natürlich auch Todesfälle. Und wir waren alle in dieser Gesundheitsministerkonferenz uns einig, dass wir alles tun wollen, um die vulnerablen Gruppen auch weiterhin zu schützen.
So Holleczek. Die Auffrischungen sollen mit einem der beiden mRNA-Impfstoffe, also BioNTech oder Moderna, erfolgen. Außerdem soll allen bereits vollständig Geimpften, die den ersten Impfschutz mit einem Vektorimpfstoff von AstraZeneca oder Johnson & Johnson erhalten haben, eine weitere Impfung mit einem mRNA-Impfstoff von BioNTech/Pfizer angeboten werden. Dies kann sowohl in den Impfzentren der Länder oder auch durch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte erfolgen, heißt es in dem Beschluss.
Bund und Länder beschließen unter anderem ein umfassendes Impfangebot für Kinder ab 12 Jahren, während die STIKO zurückhaltend bleibt. Wie ist das zu bewerten? Darüber konnte ich kurz vor der Sendung mit Leif-Erik Sander sprechen. Er ist Infektiologe an der Berliner Charité. Und ich habe ihn zunächst gefragt, was er verunsicherten Eltern und Jugendlichen in der aktuellen Situation raten würde.
Na, prinzipiell ist es schon so, dass die Frage der Impfung für Kinder und Jugendliche nicht ganz so schwarz-weiß ist wie bei den Erwachsenen, wo es ganz klar ist, dass man jedem dringend empfehlen sollte, sich impfen zu lassen. Und bei den Kindern und Jugendlichen hat man ja erst vor kurzem unter anderem in den USA begonnen zu impfen. Und da haben wir noch nicht ganz so viele Daten, wie wir es jetzt bei den Erwachsenen zum Beispiel hier haben. Und da ist einfach bisher die Abwägung so gewesen, dass man gesagt hat, Kinder und Jugendliche erkranken ja wesentlich seltener schwer an Covid-19, sodass sozusagen der Nutzen einer Impfung vielleicht geringer sein könnte bei dieser Gruppe.
Und Sie würden da dieser Einschätzung der STIKO auch folgen?
Nee, letzten Endes gibt es ja unterschiedliche Kommissionen weltweit, die sich das genau angesehen haben, unter anderem auch die amerikanische CDC, die dort eben eine Bewertung vorgenommen hat der Sicherheitsdaten bei den Impfungen für Kinder und Jugendliche und das verglichen hat, wie hoch wäre denn das Risiko für die Gruppe, wenn die sich infizieren würden. Und die kommt eben zu dem Ergebnis, wenn man das nebeneinander legt, und so muss man das ja machen, dass letztendlich der Nutzen einer Impfung auch in dieser Altersgruppe die möglichen Risiken überwiegt. Und ich finde, die Daten, die Sie dort haben, die finde ich relativ gut nachvollziehbar. Und letzten Endes ist es so, dass man sich entscheiden kann zwischen der Entscheidung für eine Impfung. Da gibt es bestimmte Nebenwirkungen und Komplikationen, die sind sehr, sehr selten, aber mittlerweile kennt man die sehr gut und kann die sehr gut kalkulieren. Oder einer Infektion mit diesem SARS-Coronavirus, wo sich auch immer wieder neue Varianten bilden. Jetzt haben wir diese Delta-Variante, die sehr, sehr ansteckend ist und die möglicherweise auch Langzeitfolgen machen können, die wir eben noch nicht so gut abschätzen können. Und da würde ich mich letzten Endes, wenn es um meine eigenen Kinder geht, immer eher für die Impfung entscheiden.
Das heißt, Sie würden sich da auch Karl Lauterbach anschließen, der sagt, die STIKO vertritt da auch im internationalen Wissenschaftsdiskurs eher eine Außenseiterposition.
Na, ich will das gar nicht bewerten. Die STIKO hat eben die Aufgabe, evidenzbasierte Empfehlungen abzugeben. Also sie muss ausreichend Evidenz zusammentragen und sagen, auf dieser Grundlage empfehlen wir dies oder jenes. Und was sie nun als ausreichend Evidenz einschätzen, das ist eben auch der STIKO, die ein unabhängiges Gremium ist, überlassen. Ich denke aber, jeder, jetzt vor allen Dingen Fachleute, können sich natürlich das ansehen, was zurzeit schon verfügbar ist und was unter anderem die Amerikaner aufgearbeitet haben. Und da würde ich ganz persönlich zu dem Ergebnis kommen, dass ich glaube, dass auch für den Einzelnen und die einzelne Jugendliche oder das einzelne Kind eine Impfung schon auch sinnvoll ist.
Aber wie kann es denn sein, Sie haben die USA jetzt angesprochen, dass ähnliche Expertengremium auf Basis der gleichen Daten zu unterschiedlichen Einschätzungen kommen? Also geht es da tatsächlich darum, dass die STIKO einfach grundsätzlich vorsichtiger ist, oder woran liegt das?
Nein, ich glaube, es ist tatsächlich so, in den USA wird ja geimpft und die Daten werden in den USA erhoben und dort auch ausgewertet. Und dann bekommt auch die STIKO irgendwann Einsicht und schaut sich das an, während die Amerikaner sozusagen ja direkt im eigenen Land schon die Impfung haben und die Daten auch schon haben. Und natürlich, jede Bewertung von einer Analyse kann natürlich auch zu leicht unterschiedlichen Interpretationen führen. Ich will das gar nicht weiter kommentieren, wieso möglicherweise die STIKO hier sagt, wir brauchen noch etwas mehr Zeit, um das abschließend zu beurteilen. Es gibt ja auch die Sächsische Impfkommission, die schon gesagt hat, uns reicht es prinzipiell jetzt aus. Ich glaube, da sollte man sich auch nicht unbedingt einmischen. Ich finde es aber ja richtig, der Impfstoff ist zugelassen und Sie können nach einer Aufklärung durchaus Ihre Kinder jetzt auch impfen.
Wir haben ja jetzt von heute Abend die Entscheidung von Bund und Ländern, das Impfangebot für Kinder und Jugendliche auszuweiten. Das heißt, wir haben jetzt verschiedene Einschätzungen von Seiten der Politik und der STIKO. Würden Sie sagen, es bräuchte eigentlich eine einheitliche Linie, um Verunsicherung zu verhindern? Oder ist es okay, wenn die eine Seite das sagt und die andere Seite das?
Also ich verstehe schon, dass es für Eltern, die sich vielleicht auch mit der Thematik nicht so auseinandersetzen, jetzt unübersichtlich sein kann. Aber das kann zum einen die STIKO nicht beeinflussen, weil die hat eben einen bestimmten Auftrag und den versuchen sie so gut wie möglich zu erfüllen. Zum anderen ist aber da ja die Politik, die ja auch noch andere Dinge im Blick haben müssen, die öffentliche Gesundheit und so weiter, und sich überlegen, was können wir für sinnvolle Maßnahmen ergreifen, um zum Beispiel im Herbst auch schlimmere Auswirkungen jetzt einer sich verbreitenden Delta-Variante oder so zu verhindern. Und deswegen sind beide Positionen meines Erachtens gut nachvollziehbar und stehen auch gar nicht unbedingt im Widerspruch, weil sie haben die Politik, die macht jetzt eben das Angebot. Und das ist, glaube ich, etwas, was zurzeit noch gar nicht so einfach war für Eltern, die selbst, wenn sie ihre Kinder impfen lassen wollten, wirklich auch an einen Impftermin zu kommen und das Angebot wahrnehmen zu können, weil vielleicht viele Kinderärzte auch sagen, ich warte jetzt auch zunächst nochmal die STIKO ab, bevor ich eine Impfung vornehme. Und wenn sich da das Angebot verbessert, dann können das eben Eltern nach Aufklärung machen. Und die STIKO wird ja weiterhin die Daten noch ansehen. Und ich bin mir relativ sicher, dass sie irgendwann dann auch dementsprechend sich positionieren wird und eine Empfehlung aussprechen wird.
Aber von Seiten der STIKO-Mitglieder wurde ja schon kritisiert, dass die das Gefühl hatten, da wird politischer Druck auf sie ausgeübt, auf ein unabhängiges Gremium. Und das kann ja schon ja zu Skepsis in der Bevölkerung führen.
Ja, da stimme ich vollkommen zu. Die STIKO ist eben unabhängig und die hat halt einen anderen Auftrag als jetzt die Politik oder auch andere Gremien. Und natürlich, wenn eine unabhängige Kommission von politischer Seite irgendwie, weiß ich nicht, gedrängt oder bestimmte Aufforderungen bekommt, dann hat sie vielleicht das Recht dazu zu sagen, wir machen jetzt erstmal sozusagen die Arbeit so, wie wir das für richtig halten.
Aber haben Sie das Gefühl, dass das passiert? Also Sie sind ja auch Wissenschaftler. Haben Sie das Gefühl, da kommt Druck aus der Politik auf die Wissenschaft?
Also ich persönlich habe jetzt nicht das Gefühl, ich bin aber auch kein STIKO-Mitglied und ich glaube letzten Endes ist in der ganzen Corona-Pandemie natürlich so, dass wir eine sehr dynamische Situation kontinuierlich haben. Die ist keine normale Situation, wo Daten erscheinen, sofort bewertet und eingeordnet werden müssen und vielleicht sogar schon direkt in Entscheidungen umgesetzt werden müssen, auch politische Entscheidungen. Das ist einfach eine Ausnahmesituation und auch die Politik und auch viele andere, die Verantwortung tragen für auch die öffentliche Gesundheit, sind natürlich auch unter einem Druck, jetzt auch die richtigen Entscheidungen zu fällen und beraten sich mit Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen und mit den Gremien und kommen vielleicht zu leicht unterschiedlichen Einschätzungen. Ich glaube, wie gesagt, wichtig ist nochmal, es gibt ja keine prinzipiell unterschiedliche Einschätzungen. Die STIKO sagt ja nur, uns reicht es noch nicht aus, um unseren Auftrag, nämlich eine auf Evidenz basierte Empfehlung auszusprechen, dafür reicht uns die Evidenz noch nicht aus. Aber es ist zugelassen und es wird auch nicht gesagt, dass diese Impfstoffe unsicher wären, weil sonst wären sie gar nicht zugelassen worden. Und deswegen denke ich, da ein Angebot seitens der Politik zu machen, wenn sie sagen, das halten wir für sinnvoll und da gibt es ja auch genügend Wissenschaftler und andere Kommissionen, die es auch für sinnvoll halten, finde ich jetzt auch nicht verkehrt.
Einen ganz kurzen anderen Punkt würde ich gerne mit Ihnen noch ansprechen. Bund und Länder haben heute auch entschieden, dass es für ältere Menschen und Menschen mit Vorerkrankungen ab September dann auch die Möglichkeit für Auffrischungsimpfungen geben soll. Weiß man denn darüber schon genug, ob das sinnvoll ist?
Ja, auch hier ist die Situation wieder die, dass wir eine extrem dynamische Situation haben, wenn diese Delta-Variante, die sehr viel ansteckender ist. Wir sehen auch aus einzelnen Untersuchungen, dass es möglicherweise etwas häufiger zu sogenannten Durchbruchinfektionen kommt, das heißt Infektionen trotz vollständiger Impfung. Und was sich auch andeutet, ist ältere Menschen. Wir haben unter anderem an der Charité auch eine Studie gemacht, wo wir schon gesehen haben, dass ältere und auch sehr alte, hochbetagte Menschen in Pflegeheimen zum Beispiel auch, dass die insgesamt eine niedrigere Immunantwort nach der Impfung hatten. Und wir wissen, dass die auch etwas abfällt über die Zeit. Und das waren ja nun die Menschen, die ganz zu Beginn der Impfkampagne geimpft wurden, im Januar beispielsweise. Und jetzt gehen wir in den Herbst mit einer sich jetzt wieder verbreitenden Virusvariante, die möglicherweise auch etwas die Impfantwort umgehen kann. Und natürlich haben wir noch nicht sehr, sehr viele Studien vorliegen, die sich genau ansehen, wie verhält sich das in verschiedenen Altersgruppen mit der Delta-Variante, wie wirken diese Auffrischungsimpfungen. Aber insgesamt wissen wir, die Impfungen sind sehr, sehr sicher. Und ich gehe davon aus, dass eine solche Auffrischungsimpfung einige Durchbruchinfektionen wird verhindern können, möglicherweise auch Erkrankungsfälle wird verhindern können und halte das im Grunde für eine wichtige und richtige Maßnahme.
Soweit die Einschätzung von Leif-Erik Sander, Infektiologe an der Berliner Charité. Besten Dank für das Interview, Herr Sander.
Sehr gerne.
2,5 Wochen sind die Überflutungen in Deutschland jetzt her und schon relativ kurz nach der Katastrophe waren kritische Stimmen aus den betroffenen Gebieten zu hören, dass Warnungen zu spät kamen und Menschen teilweise unvorbereitet von den Fluten überrascht wurden. Nun prüft die Staatsanwaltschaft Koblenz Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Anke Petermann berichtet.
Fast täglich korrigiert Florian Stadtfeld von der Polizei Koblenz die Zahl der Toten im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe im Ahrtal nach oben, so auch an diesem Nachmittag.
Bei den Menschen, die durch das Unwetter ihr Leben verloren haben, liegt die Zahl aktuell bei 138, wovon wir 106 identifizieren konnten. Weiterhin werden noch 26 Menschen vermisst.
Immer lauter wird nach der Verantwortung für den mangelnden Schutz der Bevölkerung gefragt. Im Ahrtal ist jedem klar, die verheerenden Sachschäden an Häusern, Brücken und Straßen wären in jedem Fall entstanden. Ganz gleich, wie früh am Nachmittag oder Abend des 14. Juli ein Katastrophenalarm samt Evakuierung ausgelöst worden wäre. Aber die Frage ist, ob nicht mehr Menschen bei frühem Katastrophenalarm hätten gerettet werden können. Und warum der zuständige Landrat des Kreises Ahrweiler den Alarm trotz drastischer Warnmitteilungen des Landesumweltamtes am Nachmittag und am Abend erst nach 23 Uhr auslöste, als die Rettungskräfte sich beim Ausrücken selbst schon gefährdeten. Fragen, die offen bleiben, solange sich Landrat Jürgen Pföhler von der CDU dazu im Detail nicht äußert. Der Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung kommentiert im Deutschlandfunk:
Hat den Tag über mit dem Rahmenalarm und Einsatzplan für Hochwasser gearbeitet und hätte spätestens um 17.17 Uhr, wenn man es an der Zeit festmachen müsste, auf den Katastrophenplan umschalten müssen. Das ist erst 6 Stunden später passiert. Das ist eindeutig zu spät.
So Frank Roselieb. Zu spät unter anderem für den einzigen Mitarbeiter einer Nachtwache im Wohnheim für geistig behinderte Menschen in Sinzig, um mehr Menschen aus dem volllaufenden Erdgeschoss in die rettende erste Etage zu bringen. 12 Menschen ertrinken. Die Staatsanwaltschaft Koblenz prüft, ob ein Anfangsverdacht für Straftaten vorliegt. Erkenntnisse aus dieser Prüfung sollen einfließen in eine weitere Prüfung, nämlich ob wegen des, Zitat, Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung infolge möglicherweise unterlassener oder verspäteter Warnungen oder Evakuierungen der Bevölkerung ermittelt werden soll. Die Staatsanwaltschaft Koblenz verrät noch nicht, gegen wen die Ermittlungen sich richten könnten, wenn sie überhaupt starten. Die Staatsanwaltschaft Koblenz lässt unerwähnt, warum sie genau jetzt Ermittlungen prüft. Fest steht aber, ein flutgeschädigter Einwohner aus Dernau an der Ahr hat Strafanzeige gegen den Landrat erstattet. Sie liegt dem Deutschlandfunk vor. Wörtlich heißt es darin, die erschreckend hohen Todes- und Vermisstenzahlen hätten vermieden werden können, wenn Menschen an der Ahr früher gewarnt worden wären. Mit Blick auf die Aussage von Landrat Pföhler, er selbst sei am fraglichen Abend ja gar nicht Mitglied der Einsatzleitung gewesen, spricht der Dernauer Flutgeschädigte in seinem Schreiben an die Staatsanwaltschaft von einem, Zitat, dreisten Versuch des Landrats, die Verantwortung auf die technische Einsatzleitung abzuwälzen.
Informationen von Anke Petermann. Bei solchen Katastrophen bewegen sich Politiker immer auf einem schmalen Grat, wie sie sich am besten verhalten. Zum einen müssen sie zeigen, dass sie sich kümmern und Lösungen parat haben, aber auf der anderen Seite den Eindruck vermeiden, da würde jemand die Situation ausnutzen, um sich zu inszenieren oder daraus politisches Kapital zu schlagen. Von Armin Laschets Besuchen in den Hochwassergebieten, da blieb zuletzt vor allem ein unpassender Lacher in Erinnerung. Heute war er wieder vor Ort und das hat unsere Korrespondentin Vivien Leue beobachtet.
Die Menschen in den Flutgebieten von Nordrhein-Westfalen verlieren 2,5 Wochen nach der Unwetterkatastrophe langsam die Geduld. Sie fühlen sich von den Behörden alleingelassen. Ministerpräsident Armin Laschet bekam das heute bei seinem Besuch in der Region am eigenen Leib zu spüren.
Wo war die Warnung einen halben Tag vorher?
Ja. Wo war sie? In Heimatsheim wurde überhaupt nicht gewarnt. Nein.
Die Sirene ging nicht. Alles Quatsch. Erzählen Sie nicht. Das ist eine Unverschämtheit. Unsere Verwaltung ist ein riesengroßer Versager. Sie werden es bei der Wahl merken.
Eine immer wütender werdende Gruppe von Menschen umringte den Unionskanzlerkandidaten im Swisttaler Ortsteil Heimatsheim und forderte Antworten.
Bisher sehe ich von der Landesregierung niemanden bei mir helfen. Ich sehe auch keinen hier von der Verwaltung helfen. Sie sind alle nicht da. Wir sind 2,5 Wochen durch. Das ist zu spät.
Was ist zu spät?
Eigentlich wollte Armin Laschet mit seinem Besuch in den besonders betroffenen Gemeinden Swisttal und Schleiden-Gmünd zeigen, dass er sich kümmert und die Sorgen der Menschen ernst nimmt. Aber außer guter Worte hatte er nicht viel im Gepäck. Und das verärgert die Menschen zunehmend.
Nicht Absichtserklärungen sind erforderlich, sondern die Tatsache. Ja gut, und wir stehen hier und warten.
Keine gute PR für den Kanzlerkandidaten der Union, dessen Image als Krisenmanager ohnehin schon gelitten hat, nachdem er vor 2 Wochen im Katastrophengebiet herzlich lachend gefilmt wurde. Knapp 8 Wochen vor der Bundestagswahl sinken Laschets Umfragewerte. Nur etwa jeder 6. Bundesbürger traut ihm zu, die richtigen Lehren aus der Flutkatastrophe zu ziehen. Armin Laschet aber gibt sich gelassen.
Ja, natürlich kann ich die Menschen verstehen. Wenn sie deren Schicksale hören und manche da ja geklagt haben, die Stadt war zu spät da, dass Menschen davon betroffen sind. Ich glaube, ich wäre auch gleichermaßen aufgewühlt. Ich bin nur hier und kann jetzt das, was ein Ministerpräsident tun kann, tun, zuhören, das Problem identifizieren und dann möglichst schnell Hilfe herbeischaffen.
Bei der Unwetterkatastrophe sind mehr als 180 Menschen gestorben, 47 davon in NRW. Die Sachschäden gehen in die Milliarden. Rathäuser, Schulen, Kindergärten, Firmen, Werkstätten, so vieles ist zerstört. Bei seiner Reise durch das betroffene Gebiet heute lässt sich Laschet von Bürgern in Swisttal ihr kaputtes Fachwerkhaus zeigen, läuft über ein beschädigtes Fabrikgelände und kann am Ende doch nur Versprechen hinterlassen.
Mein Ziel ist es, dass wir einen Wiederaufbaufonds lösen per Bundesgesetz. Damit ist nämlich verlässlich für alle, die jetzt auf Geld warten, gesichert, dass dieses Geld auch kommt.
Am Dienstag kommender Woche, den 10. August, treffen sich die MinisterpräsidentInnen, um über das Gesetz für diesen milliardenschweren Wiederaufbaufonds abschließend zu beraten. Bis Anfang September könnten dann schon erste Hilfszusagen für die Menschen in den Flutgebieten vorliegen, sagt Laschet. Ob das reicht, wird sich möglicherweise ein paar Wochen später am Wahltag zeigen.
Vivien Leue über den schwierigen Besuch von Armin Laschet bei Betroffenen des Hochwassers. Wer einen neuen Personalausweis beantragt, muss von heute an seine Fingerabdrücke scannen lassen. Die werden dann in dem Ausweisdokument gespeichert und sollen Fälschung und Missbrauch verhindern. Datenschützer sind allerdings der Meinung, das sei mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Johannes Kuhn.
Bislang konnten Bürgerinnen und Bürger selbst entscheiden, ob sie Fingerabdrücke in ihrem Personalausweis hinterlegen wollen. Seit heute ist das anders. Neue Personalausweise werden nur noch ausgestellt, wenn man seine Zeigefinger scannen lässt. Die Große Koalition verabschiedete das entsprechende Gesetz bereits im November 2020. FDP, Linke und Grüne stimmten dagegen, die AfD enthielt sich. Deutschland setzt damit eine EU-Verordnung aus dem Jahr 2019 um. Das Bundesinnenministerium betont, die Fingerabdrücke werden nur auf dem Ausweis selber gespeichert, sie dienten zur Identitätsprüfung. Eine zentrale Datenbank werde es nicht geben, auch ein Abgleich mit zentralen Polizeidatensätzen sei nicht vorgesehen. Der Zugriff auf die Daten sei nur ausgewählten Stellen erlaubt, so BMI-Sprecher Steve Alter.
Das heißt, der Abruf von diesen Fingerabdrücken ist den Behörden vorbehalten, die eine Befugnis haben, bei Personen die Identität festzustellen. Das ist insbesondere die Polizei. Das können also auch Grenzbehörden sein, das kann aber auch das Einwohnermeldeamt sein. Also diese Behörden sind befugt. Und dann gibt es verschiedene technische Mechanismen, nicht zuletzt auch beim Abruf des jeweiligen Ausweisdokuments, die einen unautorisierten Zugriff verhindern.
Datenschutzaktivisten sind skeptisch. Sie halten die Fingerabdruckspflicht für unverhältnismäßig, also gesetzeswidrig. So will der Verein Digital Courage e.V. bereits klagen. Das Fälschungsproblem, das als Argument ins Feld geführt werde, sei so gar nicht nachgewiesen. Zudem rechtfertigten einzelne Fälschungen keine Fingerabdruckspflicht für die Gesamtbevölkerung, so Konstantin Macher von Digital Courage.
Damit wird ja unterstellt, dass wir massenweise mit gefälschten Ausweisen herumlaufen würden, und das ist ja gar nicht der Fall. Wir sind der Meinung, dass so eine anlasslose Unterstellung an Bürgerinnen und Bürger nicht mit den Werten von Rechtsstaat und Demokratien vereinbar ist.
Zudem kritisiert Macher die Umsetzung.
Zum anderen werden diese Fingerabdrücke dort als Bilddatei gespeichert, anstatt dass man einen Checksum oder einen Hash erstellt. Das heißt, man könnte ein Muster erstellen, mit dem durchaus noch eine Kontrolle möglich gewesen wäre. Aber wenn Behörden die Daten verlieren, früher oder später, dann wäre der Fingerabdruck nicht gleich im Internet zu finden.
Eine weitere Neuerung ist, dass Passbilder künftig nur noch digital erstellt werden dürfen. Bei der Behörde selbst oder in Fotostudios, die das Bild direkt an die Ausweisbehörde schicken. Dies soll das sogenannte Morphing verhindern, bei dem mehrere Gesichter digital zu einem einzigen fusioniert werden und der Ausweis theoretisch von mehreren Menschen genutzt werden kann. Hier gilt allerdings eine Übergangsfrist bis 2025.
Aus unserem Hauptstadtstudio der Bericht von Johannes Kuhn. Und wir kommen zu unseren Kurzberichten. Nach der Explosion in einer Entsorgungsanlage in Leverkusen kritisieren jetzt Umweltverbände, dass über die Folgen und möglichen Gefahren nicht genügend informiert werde. Frank Überall.
Der Umweltverband BUND fordert für den nordrhein-westfälischen Landtag einen Untersuchungsausschuss. Über die Auswirkungen des Störfalls gäbe es eine, so wörtlich, große Unsicherheit. Die Kölner Bezirksregierung hatte am Wochenende darüber informiert, dass in den explodierten Tanks Reststoffe aus der Produktion von Chemikalien für die Landwirtschaft gewesen seien. Darin seien Phosphor und Schwefel enthalten. Der BUND kritisiert, das bedeute eine große Palette von giftigsten Stoffen. Gefahren für die Bevölkerung Bevölkerung könnten deshalb nicht seriös abgeschätzt oder gar ausgeschlossen werden. Das NRW-Landesumweltamt führt dazu noch Untersuchungen durch. Zudem hat die Umweltorganisation Greenpeace eigene Rußproben bei Anwohnenden in Leverkusen entnommen. Auch hier dauern die Analysen noch an. Es sei zu befürchten, so ein Greenpeace-Sprecher, dass mögliche Gifte durch Regen in Kanalisation und Grundwasser geraten sind. Bei der Explosion waren 5 Menschen getötet und 31 verletzt worden. 2 Personen werden immer noch vermisst.
Die Fregatte Bayern, ein deutsches Kriegsschiff, ist in Richtung Indopazifik aufgebrochen. Über das Ziel dieser Mission berichtet Markus Sambale.
Der deutsche Außenminister und die Verteidigungsministerin vermeiden es in ihren Statements heute, sich konkret auf China zu beziehen. Doch es ist klar, dass die Fahrt der Bundeswehrfregatte Richtung Südostasien ein Signal setzen soll gegen die chinesischen Machtansprüche in der Region. Von denen fühlen sich andere Länder wie Japan und Südkorea bedroht. Und auch die USA erwarten von Partnern wie Deutschland in Asien mehr Unterstützung. Außenminister Maas erklärte, Deutschland setze sich im Rahmen der Mission für die Einhaltung des Völkerrechts und die Stärkung der Sicherheit im Indopazifik ein. Denn dort, so sieht es Minister Maas, entscheidet sich die Ausgestaltung der internationalen Ordnung der Zukunft. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte, es sei gut, über die eigenen Werte zu reden, noch besser sei es, konkret etwas dafür zu tun. Die Fahrt der Fregatte Bayern nach Südostasien ist aus Sicht der Ministerin ein Zeichen für Stabilität, Wohlstand und eine regelbasierte multilaterale Ordnung.
Wegen der Angriffe der Taliban erweitert die Regierung von Joe Biden den Kreis der Menschen, die aus Afghanistan in die USA kommen dürfen. Sebastian Hesse.
Afghanen, die für amerikanische Medien arbeiten oder gearbeitet haben, für amerikanische Hilfsorganisationen oder andere Nichtregierungsorganisationen, die aus den USA mitfinanziert werden, dürfen sich in den USA in Sicherheit bringen. Das gilt schon länger für afghanische Staatsbürger, die in Afghanistan für die US-Regierung oder für Militäreinrichtungen der NATO gearbeitet haben. Hintergrund für die Erweiterung des Flüchtlingsprogrammes ist der Vormarsch der Taliban. Die USA befürchten, die Radikal-Islamisten könnten Afghanen, die für amerikanische oder internationale Arbeitgeber tätig waren, Gewalt antun. Über dieses Flüchtlingsprogramm sind Tausende von Afghanen und deren engere Familienangehörige berechtigt, sich mit Flüchtlingsstatus ständig in den USA aufzuhalten. Eine konkrete Schätzung, mit wie vielen Menschen, die von dem Angebot Gebrauch machen, die USA rechnen, nannte das US-Außenministerium zunächst nicht. Am Freitag ist die erste Gruppe mit diesem Flüchtlingsstatus in den USA eingetroffen. Die meisten der 221 haben als Dolmetscher oder anderweitig für die US-Streitkräfte oder US-Diplomaten gearbeitet. In den kommenden Tagen werden weitere 2500 Anspruchsberechtigte erwartet. Über 4000 Anträge wird derzeit entschieden. Offenbar haben über 20.000 afghanische Staatsbürger Interesse an dem Programm bekundet.
Die heutigen Entscheidungen von Bund und Ländern mit Blick auf die Impfungen wurden auch an der Börse interessiert verfolgt. Wie die Märkte reagieren, dazu der Überblick von Claudia Werle.
An der Börse kommt das gut an, zumal es gerade bei BioNTech auf längere Sicht hin nicht nur um Corona geht, sondern es sollen auch Impfstoffe gegen Krebs, Malaria oder Tuberkulose entwickelt werden. Der DAX beendet den Handel leicht im Plus. Er steht jetzt bei 15.568 Punkten. Anleger sind hin und her gerissen. Auf der einen Seite gibt es durchaus Hinweise darauf, dass sich die Wirtschaft wieder erholt. Auf der anderen Seite ist aber klar, es ist ein steiniger Weg. Die Meldungen reißen nicht ab, dass Unternehmen, ja ganze Branchen mit Lieferschwierigkeiten zu kämpfen haben, weil wichtige Teile oder Vorprodukte für die Produktion fehlen. Allianzpapiere werden in großem Stile verkauft, denn es gibt Ärger in den USA. Der Versicherer streitet mit amerikanischen Pensionsfonds über hohe Verluste während der Corona-Pandemie. Auf die Allianz könnten hohe Schadenersatzforderungen zukommen. Kontrastprogramm dazu: Vonovia. Der Immobilienkonzern will in einem dritten Anlauf den Konkurrenten Deutsche Wohnen übernehmen. Anleger sollen jetzt mit einem höheren Angebot gelockt werden. Die Finanzaufsicht BaFin muss dem aber noch zustimmen.
Das Verhältnis zwischen der EU und Belarus bzw. dem belarussischen Machtapparat ist aus bekannten Gründen schlecht. Und Lukaschenko rächt sich jetzt sozusagen, indem er gezielt Geflüchtete in die EU lässt. Vor allem in Litauen kommen diese Menschen an. Und dort war heute die zuständige EU-Kommissarin zu Besuch, Sophie Donges.
Für Litauen war der Besuch heute sehr wichtig. EU-Innenkommissarin Johansson kam nicht nur für Gespräche nach Vilnius, sondern reiste auch ins Grenzgebiet zu Belarus. Sie wollte selbst mit Flüchtlingen sprechen und sehen, wie die Grenzschützer der EU-Agentur Frontex arbeiten. In Brüssel geht man davon aus, dass die illegalen Grenzübertritte von der Regierung in Belarus herbeigeführt werden, als Reaktion auf die Sanktionen, die Brüssel verhängt hatte, nachdem im Mai in Minsk ein Passagierflugzeug zur Landung gezwungen wurde. Ein Akt der Aggression und eine Provokation sei das, so die EU-Kommissarin.
The situation is deteriorating day by day.
Die Situation hier verschlechtert sich mit jedem Tag. Deshalb brauchen wir noch mehr Zusammenarbeit. Wir haben natürlich eine finanzielle Unterstützung diskutiert, aber auch andere Optionen, um die Außengrenze der EU zu schützen.
Other kind of cooperation that is necessary to protect the external borders of the European Union.
In den vergangenen Wochen wurde bereits die Zahl der europäischen Grenzschützer aufgestockt. Rund 100 sind nun im Land. Auch Ausrüstung, Fahrzeuge und Helikopter wurden nach Litauen gebracht. Und doch ist die Grenze mit ihren 680 Kilometern Länge nicht einfach zu kontrollieren. Immer wieder meldet Litauen neue Rekordzahlen, so auch heute. In der vergangenen Nacht seien knapp 300 Menschen aufgegriffen worden, so viele wie noch nie. Für das kleine Land mit rund 2,8 Millionen Einwohnern eine Extremsituation. Ministerpräsidentin Šimonytė konnte heute nicht ausschließen, dass Litauen bald andere EU-Staaten um Hilfe bitten muss, um Flüchtlinge dort unterzubringen. Wir überlegen uns das, aber ich kann nicht genau sagen, wann das sein wird. Wenn aber die Situation schwer zu beherrschen ist, dann werden wir das machen. Seit Beginn der Krise hat Litauen selbst schon einige Maßnahmen getroffen, um die illegalen Grenzübertritte zu erschweren, bisher ohne nennenswerten Erfolg. Flüchtlinge werden zunächst für 10 Tage in Lagern unter Quarantäne gestellt. Dazu hat das Parlament Asylgesetze verschärft. Bewegungsfreiheit und Einspruchsrechte von Asylbewerbern wurden eingeschränkt. Selbst Massenverhaftungen sind jetzt möglich. Für vielversprechend hält das Land den Bau eines Grenzzaunes, betonte die litauische Innenministerin Bilotaitė heute erneut. Diese Frage müssen wir als Frage mit nationaler Wichtigkeit betrachten und dafür all unsere Kapazitäten zusammenführen. Es gibt wohl keine unüberwindbaren Grenzen, jedoch könnte ein effektiv und hochqualitativ gebauter Zaun es ermöglichen, die Einwanderung zu kontrollieren. Allerdings hat Litauen noch ein Finanzierungsproblem. 37 Millionen Euro fehlten für den Bau. Die EU-Kommissarin jedoch lehnte diplomatisch ab, dass Brüssel dieses Vorhaben bezahlen werde. Ich persönlich finde, dass es eine gute Idee ist, eine Barriere zu errichten. Ob das allerdings direkt aus EU-Fonds finanziert werden kann, das ist schwierig. Wir haben tatsächlich noch nie den Bau von Zäunen bezahlt, aber wir finanzieren andere Arten von Equipment, um sicherzustellen, dass die integrierte europäische Grenzüberwachung ausreichen wird. In einer knappen Woche soll erneut eine Delegation aus Brüssel nach Litauen reisen, um das weitere Vorgehen zu besprechen.
Aus vielen Teilen der Welt hören wir in diesen Wochen von verheerenden Waldbränden, bei denen auch schon Menschen zu Tode gekommen sind. Auch in Italien und Griechenland ist die Lage dramatisch. Angesichts von Wind und extremer Hitze in Griechenland sind tagsüber um die 45 Grad, breiten sich die Feuer immer weiter aus. Johannes Reichert.
Brennende Sonnenschirme am Strand nahe der Stadt Pescara. In den italienischen Abruzzen hat ein Pinienwald in einem Naturreservat Feuer gefangen. Urlauber wurden vom Strand weggeschafft. Rund 800 Bewohner mussten ihre Häuser verlassen. Auch ein Nonnenkloster wurde evakuiert. Die Brände sind laut Feuerwehr mittlerweile unter Kontrolle. Auch in Sizilien kommt es immer wieder zu Waldbränden, die von Winden und Temperaturen von über 40 Grad neu entfacht werden. Aktuell laufen nach Angaben der italienischen Feuerwehr landesweit noch 340 Löscheinsätze von mehr als 5000 Feuerwehrmännern und Frauen. Alle 15 Löschflugzeuge des italienischen Katastrophenschutzes werfen Wasser ab. Die Mittelmeerländer sind eigentlich trockene Hitzeperioden gewohnt. In Italien ist die Aufmerksamkeit für die Brände derzeit noch nicht hoch. In Griechenland dagegen ist die Lage kritischer als sonst. Auf den Inseln Rhodos und Peloponnes kämpfen Feuerwehrleute gegen große Waldbrände. Nahe der Hafenstadt Patras auf dem Peloponnes verschlangen die Flammen laut nationalem Observatorium in Athen seit Samstag mehr als 3000 Hektar Kiefern- und Olivenhaine. Dutzende Häuser wurden zerstört, 8 Menschen mussten mit Verbrennungen und Atemproblemen in Krankenhäuser gebracht werden. Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis spricht von der schlimmsten Hitzewelle im Land seit 30 Jahren. Hotels und andere touristische Anlagen waren nicht betroffen, heißt es vom Zivilschutz in Athen. Auf den Inseln herrschen derzeit Temperaturen von bis zu 46 Grad. Der Zivilschutz rief daher am Montag für weite Teile des Landes eine sehr hohe Waldbrandgefahr aus, insbesondere die Region um Athen, auf dem Peloponnes, auf Kreta und den Ägäisinseln. Besorgt ist die griechische Regierung auch, dass es in betroffenen Ortschaften zu mehrstündigen Stromausfällen kommen könnte, denn unzählige Klimaanlagen laufen seit Tagen ununterbrochen. Das Energieministerium rief deshalb die Bürger dazu auf, ihre Häuser und Wohnungen nicht über Gebühr herunterzukühlen, 26 Grad und nicht mehr, so die Vorgabe. Die Hitzewelle im Mittelmeerraum könnte sich in den kommenden Tagen noch weiter verstärken.
Johannes Reichert über die Brände in Südeuropa. Es ging nicht nur um Sport heute bei Olympia. Der Fall einer belarussischen Athletin, die offenbar gewaltsam in ihr Heimatland zurückgebracht werden sollte, der macht Schlagzeilen. Das alles sind jetzt Themen in unserem Olympiamagazin mit Bastian Rode. Schönen guten Abend.
Guten Abend. Auch die Europäische Kommission und die Vereinten Nationen haben sich mittlerweile zum Fall von Kristina Timanowskaja geäußert und sich hinter die belarussische Leichtathletin gestellt. Das sei schon mal verraten. Mehr dazu in ein paar Minuten. Zuerst blicken wir aber erstmal auf das sportliche Geschehen bei den Sommerspielen. Zweimal Gold, zweimal Silber heute für das deutsche Team. Eine der Goldmedaillen holte Ringerin Aline Rotter-Focken und das im letzten Kampf ihrer Karriere. Jakob Rüger berichtet.
2016 in Rio weinte sie nach Platz 9 vor Enttäuschung. Nun feiert sie mit Freudentränen in den Augen den größten Erfolg ihres Sportlerlebens. Für Nadine Rotter-Focken, die seit Kindesbeinen auf der Ringermatte zu Hause ist, ging mit Olympiagold ein Traum in Erfüllung.
Ich habe jeden Tag meines Lebens in den letzten Jahren dafür gearbeitet und davon geträumt. Aber jetzt gerade ist es noch gar nicht angekommen. Also es ist unglaublich und ich glaube, ich werde noch Jahre von diesem Moment zehren. Ja.
Sagte sie freudestrahlend nach dem letzten Kampf ihrer Karriere. Nadine Rotter-Focken, die immer für das Ringen gelebt hat, verabschiedet sich mit einer olympischen Goldmedaille von der Ringermatte.
Der Olympiasieg der 30-Jährigen ist der erste für eine deutsche Ringerin. Historisch auch die zweite deutsche Goldmedaille des heutigen Tages. Sie ging an Julia Krajewski im Vielseitigkeitsreiten. In dieser Disziplin gehen Frauen und Männer zusammen an den Start. Und Krajewski ist nun die erste Frau, die den Einzelwettbewerb gewonnen hat. Dazu der Beitrag von Marc Eschweiler.
Dieser Olympiasieg war eine Sensation, aber er war verdient. Julia Krajewski hatte in Tokio das beste Vielseitigkeitsgesamtpaket zu bieten. Nach einer guten Dressur am Freitag folgte ein fehlerfreier Geländeritt am Sonntag und zum Abschluss zwei fehlerfreie Springprüfungen im Olympischen Reitstadion.
Gold Medalist and Olympic Champion Julia Krajewski.
Es ist irgendwie ein Traum, es ist was, wo man doch sich schwer tut zu glauben, dass es irgendwann Realität wird. Die Medaille für Deutschland, für mein ganzes Umfeld, für mein Team, für mich, für mein Pferd zu gewinnen, ist was, was ich kann es glaube ich gar nicht realisieren bisher. Ich bin gleichzeitig erleichtert, glücklich und kurz vom Bein.
Die 32-Jährige aus Warendorf ist die erste Reiterin, die olympisches Gold im Einzel gewinnt. Und sie setzt damit eine Serie fort. Seit 2008 ging der Olympiasieg immer nach Deutschland. Krajewski hatte dabei im Grunde niemand auf der Rechnung. Teamkollege Michael Jung gehörte eigentlich zum engeren Favoritenkreis. Doch Jung landete in der Einzelwertung nur auf Platz 8. Im Team zusammen mit Sandra Auffahrt reichte es nur zu Platz 4.
Und weiter mit einer der zwei Silbermedaillen, die das deutsche Team in Tokio heute geholt hat. Gewonnen hat sie Christin Pudenz im Diskuswerfen, 66,86 Meter im fünften Versuch.
Also ich hatte ja im zweiten mit den 65 schon einen ganz guten Versuch, wusste aber, dass ich irgendwie noch ein bisschen was draufpacken muss, um diese Medaille wirklich mit nach Hause zu bringen. Ja, und im fünften Versuch habe ich dann einfach gesagt, so jetzt entweder alles oder nichts. Ja, und das hat ja ganz gut geklappt.
Silber für Christin Pudenz ist die erste olympische Medaille für die deutschen Diskuswerferinnen seit 25 Jahren. Heute war nur Valerie Allman aus den USA stärker. Das deutsche Bahnradduo aus Emma Hinze und Lea-Sophie Friedrich musste sich heute nur China geschlagen geben. Hieß am Ende Silber im Teamsprint. Und damit kommen wir zu den Geschehnissen rund um die belarussische Leichtathletin Kristina Timanowskaja. Ein kritischer Post in sozialen Netzwerken zu Entscheidungen ihrer Trainer hat sie in den Augen des Regimes von Machthaber Lukaschenko offenbar zu einer Art Staatsfeindin werden lassen. Jedenfalls beklagen die Sprinterin und ihr Umfeld, dass Timanowskaja von belarussischer Seite zur Ausreise aus Japan gezwungen werden sollte. Die Europäische Kommission sieht darin einen Beleg für die Brutalität des Lukaschenko-Regimes und die Vereinten Nationen, die haben sich bedankt bei den japanischen Behörden für den Schutz Timanowskajas, die mittlerweile in der polnischen Botschaft in Tokio untergekommen ist. Jan Palokat berichtet.
Timanowskaja habe sich bei der polnischen Botschaft in Tokio gemeldet, wurde vom Botschafter empfangen und sofort unter Schutz gestellt, teilte das Warschauer Außenministerium mit. Die Sportlerin könne schon in den nächsten Tagen nach Polen kommen und dort ihre Sportkarriere fortsetzen. Belarussischen Sportaktivisten zufolge will sie bereits am Mittwoch nach Warschau fliegen. Sie erhielt ein sogenanntes humanitäres Visum, mit dem der Aufenthalt in dem EU-Land zunächst für ein Jahr möglich ist. Eine momentan vor allem von verfolgten Belarusen genutzte Möglichkeit, jenseits komplizierterer Asylprozeduren kurzfristig legal nach Polen zu kommen. Seit Dezember dürfen Inhaber eines solchen Visums auch in Polen arbeiten. Laut Statistik leben momentan 30.000 Menschen mit belarussischer Staatsbürgerschaft legal in Polen, viele davon mit der sogenannten Polenkarte für Polnischstämmige. Einige hundert stehen unter besonderem internationalen Schutz, weil ihnen selbst im Exil Verfolgung droht. Timanowskaja stehe es frei, auch nach einer Ankunft in Polen Asyl zu beantragen, so das Warschauer Außenministerium weiter. Allerdings hält sich die Zahl anerkannter Asylbewerber aus dem Nachbarland in Grenzen. Der später durch eine Flugzeugentführung nach Minsk verschleppte Blogger Roman Protasevich etwa stellte schließlich in Litauen einen Asylantrag, nachdem sich sein Verfahren in Polen hingezogen hatte, das, wie sich später herausstellte, bereits abgelehnt worden war. Seine Eltern indes leben legal in Polen, ausgestattet mit einem humanitären Visum.
Vom Fall Timanowskaja zurück zum sportlichen Geschehen bei Olympia. Die deutsche Mannschaft, die bestritt dort aus über 400 Athletinnen und Athleten. Das Team Island hingegen nur aus Vieren und die sind auch schon alle ausgeschieden. Trotzdem ist Olympia in dem nordeuropäischen Inselstaat eine große Nummer und deswegen hat die Sportredaktion des Deutschlandfunks ihre aktuelle Ausgabe des neuen Sportpodcasts Players der Olympia-Begeisterung in Island gewidmet. Zu Wort kommt darin ein Sportreporter, der schildert, warum es so besonders ist, wenn dann doch mal eine Isländerin oder ein Isländer bei Olympia weit kommt.
Man guckt die Olympischen Spiele, man sieht Leute wie Michael Phelps oder Usain Bolt und auf einmal ist dein Cousin oder dein Schulkollege bei der Olympiafinale. Einer von uns ist dabei. Das ist so das Gefühl.
Das aber in diesem Jahr ausbleibt. Vier Olympioniken und keine Finalteilnahme. Das ist auch für isländische Verhältnisse wenig. Das letzte Mal waren 1964 so wenige dabei. Ja, interessanterweise damals ja auch in Tokio. Ach übrigens, kleiner Funfact am Rande. Jede Nation hat das Recht auf mindestens eine Frau und einen Mann bei den Spielen. Und falls sich niemand direkt qualifiziert, dann bekommen eben zwei eine Wildcard. Aber da haben die sportbegeisterten Isländer mit ihren tollen Fußballerinnen und Fußballern, den Handballern, ja doch einen höheren Anspruch. Nur warum sind es dann dieses Mal so wenige, Einar?
Schwer zu erklären. Ich glaube, die Corona-Zeit hat isländische Athleten relativ häufig gestört, weil die Bedingungen zum Trainieren oder für Wettkämpfe in Island im Winter ganz wenig sind und die Bedingungen dann ganz schwer. Und vor allem hat das die Leichtathleten getroffen. Die konnten einfach nicht trainieren. Und die könnten auch nicht nach Europa oder die USA. Ein anderer Teil ist, dass wir jetzt so einen Generationswechsel haben.
Ein isländischer Sportreporter über die Olympia-Begeisterung in Island. Zusammengefasst hat das Ganze Jessica Sturmberg. Und zu hören ist die aktuelle Ausgabe des Players-Podcasts in der kostenlosen App DLF Audiothek. Hier in Deutschland ist in wenigen Minuten Mitternacht. Heißt, in Japan ist schon 7 Uhr morgens der neue Wettkampftag bei Olympia. Der geht los. Alles, was es zum heutigen zu wissen gab, das war unser Thema in den letzten Minuten hier im Olympia-Magazin im Deutschlandfunk.
Besten Dank, Bastian Rode. Und jetzt wie immer noch die Presseschau, zusammengestellt heute von Dietmar Reiche und Katja Franke trägt sie vor. Aus technischen Gründen heute ausnahmsweise keine Presseschau, aber dafür noch mehr Infos von Olympia von Bastian Rode.
Schön, dass wir nochmal die Chance bekommen. Vielen Dank zunächst dafür. Und ich habe es ja schon gesagt, gleich Mitternacht in Deutschland heißt 7 Uhr morgens in Japan. Der neue Wettkampftag geht los. Und welche Entscheidungen zu erwarten sind, darüber verschafft uns jetzt Desiree Krause einen Überblick.
Sie ist die Weltmeisterin. Sie ist die Favoritin auf Gold. Aber erst mit ihrem letzten Qualifikationssprung zog Malaika Mihambo ins Finale ein und bleibt trotzdem ganz cool.
Mir war klar, dass ich einfach nur einen Sprung brauche, der am Brett ist. Man sieht, dann kommen auch sofort die Weiten.
Und deshalb bin ich sehr zuversichtlich.
Zuversichtlich sein kann auch der Frauen-Bahnradvierer. In der Qualifikation der Mannschaftsverfolgung schon Weltrekord. Das war mal eine Ansage für den entscheidenden Tag. Im Finale am Barren steht Turner Lukas Dauser als Zweitbester der Qualifikation.
Ob du als Erster, als Achter, als Fünfter oder Vierter reinkommst, ist scheißegal. Im Finale geht es bei null los, deswegen kann ich mir davon jetzt nichts kaufen.
Trotzdem er mit Medaillenchancen. Genauso wie die deutschen Kanuten Sebastian Brendel und Tim Hecker im Kanadier Zweier und Jakob Schopf im Kajak. Guten Wind brauchen die Segler. Für die Männer und Frauen geht es in den Entscheidungen um Podestplätze. Beim Tischtennis, Basketball, Handball und Beachvolleyball wollen die deutschen Teams ins Halbfinale. Die Hockeymänner haben in ihrem Spiel gegen Australien schon das Finale als Ziel vor Augen.
Das war das, was uns morgen bei Olympia erwartet. Und wenn wir noch die Zeit haben, hören wir nochmal in das rein, was heute los war. Wir haben schon fast alle Medaillengewinner aus deutscher Sicht gehört, nur eine noch nicht, nämlich die Bahnradsportlerin Emma Hinzi, die zusammen mit ihrer Partnerin Silber gewonnen hat im Teamsprint und sehr zufrieden war mit ihrer persönlichen Zeit, die sie auf der 250 Meter langen Bahnradrunde gezeigt hat.
Ich bin noch nie so schnell auf dieser Runde gefahren und es war schon bei der WM. Also war meine Runde schon richtig schnell, jetzt bin ich nochmal schneller gefahren. Und ich meine, dann kann man halt echt nicht meckern, wenn man sich steigert. Und man kann sich halt auch nicht ins Unendliche steigern. Und mit einer 13.2 bin ich einfach mehr als zufrieden.
Emma Hinze, die zusammen mit ihrer Partnerin Lea Sophie Friedrich heute Silber gewonnen hatte im Teamsprint, der Bahnradsportler und der Bunddeutscher Radfahrer, der hat heute bekannt gegeben, welche Konsequenzen er für seinen Sportdirektor Patrick Moster beschlossen hat. Der hatte ja im Straßenrad-Zeitfahren bei Olympia Fahrer aus anderen Nationen rassistisch beleidigt. Die Folge für Moster, dass er bleibt zwar im Amt, aber wird für alle internationalen Tätigkeiten vom Bund Deutscher Radfahrer vorerst gesperrt.
Danke nochmal, Bastian Rudde, für diese weiteren Olympia-News. Damit endet unser Journal vor Mitternacht. Ich bin Josephine Schulz. Danke fürs Zuhören und Ihnen noch eine gute Nacht.